Uns geht es nicht um die Aktionsform. Wir würden gerne auch was anderes machen, was angenehmer ist, was irgendwie besser ankommt. Aber wir brauchen einfach was, was durchdringt, wo wir dieses Anliegen durchsetzen können, dass wir halt eine Regierung bekommen, die unsere Lebensgrundlagen schützt.
Genau, und das ist eben das Problem, was die letzte Generation, glaube ich, billigend in Kauf nimmt, dass sie durch ihre Aktionen die Leute eher verschreckt, die Leute verstört. Es geht den Leuten wahnsinnig auf die Nerven.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green & Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Bei unserem Streitgespräch geht es heute um die Frage, wie weit Klimaproteste gehen dürfen. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen.
Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Die Polizei nahm 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Offenbar benutzten sie präparierte Feuerlöscher.
Nichts ging mehr. Heute Morgen an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation hatten den Flugbetrieb lahmgelegt. In beiden Städten war es mehreren Menschen gelungen, sich auf den Rollfeldern festzukleben.
Klimaaktivisten der letzten Generation haben heute die Brenner-Autobahn in Österreich blockiert. Wie die Polizei mitteilte, klebten sich 7 Personen kurzzeitig auf der Fahrbahn fest. Nach Tumulten mit Autofahrern und kilometerlangen Staus sei die Blockade nach weniger als einer Stunde beendet worden.
Sie kleben sich auf Straßen fest und bewerfen Kunstwerke. Damit wollen die Klimaaktivisten der letzten Generation die Regierung zu mehr Klimaschutz bewegen. Die Aktionen, die sorgen für Aufmerksamkeit und Kritik und schaffen es regelmäßig in die Nachrichtensendungen. Ich frage mich in der heutigen Ausgabe von Handelsblatt Green & Energy, was treibt Menschen an, sich auf Straßen zu kleben und das Brandenburger Tor zu beschmieren? Sind bei Klimaprotesten alle Mittel gerechtfertigt oder hat auch ziviler Ungehorsam seine Grenzen? Und was muss Politik eigentlich tun, um die Folgen der Klimakrise noch abwenden zu können? Um Antworten zu finden, habe ich mir heute 2 Gäste eingeladen, die sich bei dem Thema nicht immer ganz einig sind. Das ist einmal Tobias Merz. Er ist Mitglied und Sprecher der letzten Generation. Tobias Merz ist 43, er arbeitet als Ingenieur, hat sich in Freiburg und Frankfurt auch schon mal selbst auf die Straße geklebt und andere Protestaktionen unterstützt. Und Tobias Merz ist mir jetzt aus der Nähe von Freiburg zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Merz.
Ja, hallo, guten Tag.
Und diskutieren darf er mit Johannes Winkel, dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union. Er ist 31, kommt aus dem Siegerland und arbeitet als Jurist bei einem Unternehmen. Johannes Winkel wohnt in Düsseldorf und steht deshalb jetzt bei mir im Studio. Hallo, Herr Winkel.
Guten Tag, hallo Herr Scheppe.
Meine Herren, zum Start unseres Streitgesprächs möchte ich Ihnen einmal 30 Sekunden Zeit geben, um Ihre Position klarzumachen. Herr Merz, ist es okay, das Brandenburger Tor zu beschmieren und Straßen zu blockieren? Darf Klimaaktivismus also so weit gehen?
Ja, ich bin Ingenieur für Solarenergie und berate seit 15 Jahren zu Solarenergie in Ländern auch wie Bangladesch. Ich habe außerdem 2 Kinder und möchte, dass die eine Zukunft haben. Deswegen ist dieses Thema Klimakrise so essentiell für mich. Also wir müssen es irgendwie hinbekommen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass nur Solarenergie nicht reicht. Wir müssen einfach viel grundsätzlicher umsteuern. Und dafür bin ich auch bereit, auf die Straße zu gehen. Einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen, was jetzt gerade auf dem Spiel steht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Die 30 Sekunden nicht ausgebraucht, alles auf den Punkt gebracht. Herr Winkel, auch für Sie 30 Sekunden und die gleiche Frage. Und die Zeit läuft jetzt.
Meine Position ist, dass wir auf der einen Seite Industrieland bleiben und auf der anderen Seite klimaneutral werden. Und wenn man sich die aktuelle Politik in Deutschland, gerade die der Bundesregierung anschaut, dann schaffen wir weder das eine noch das andere. Die Industrie wandert ab, weil wir hohe Energiepreise haben und auf der anderen Seite ist unsere CO2-Bilanz im europäischen, auch im weltweiten Vergleich sehr schlecht. Und deswegen glaube ich, dass wir eine grundlegend andere Energiepolitik brauchen. Damit auch eine andere Klimapolitik und das schafft man, glaube ich, nicht, indem man sich an die Straße festklebt.
Wir werden die nächsten 30 Minuten darüber diskutieren, was da die richtigen Wege und Möglichkeiten sind. Herr Winkel, während eines Parteitags der CDU im Juni war es, haben Klimakleber der letzten Generation die CDU-Zentrale blockiert. Sie haben sich dazugesetzt, ein Video gemacht, mit den Aktivisten gesprochen. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen damals?
Ja, das war eine ganz spontane Aktion. Sie haben es gerade gesagt, wir hatten einen Bundesparteitag von der CDU und auf einmal war draußen viel Blaulicht und ich habe dann einfach geschaut, was passiert denn da draußen gerade eigentlich. Es war dann die letzte Generation, die sich da festgeklebt hat auf der Straße. Und ich wollte eigentlich schon immer mal mit der letzten Generation über Klimapolitik sprechen. Und dann dachte ich mir, perfekt, weil jetzt können sie ja nicht mehr weg. Jetzt sind sie ja sozusagen festgeklebt. Und habe mich deswegen dann einfach mal ganz spontan dazugesetzt. Find's generell nicht so klug, so auf die drauf zu hauen oder so oder die großen populistischen Sprüche zu bringen. Sondern einfach zu diskutieren. Da habe ich mich einfach dazugesetzt und habe die letzte Generation gefragt, die Leute, die sich da festgeklebt haben, würdet ihr mit mir und mit der Organisation, der ich vorstehe, der jungen Generation, gemeinsam eine Demo machen für Klimaneutralität in Deutschland, die das Ziel hat, auf der einen Seite die Erneuerbaren auszubauen und auf der anderen Seite eben die klimaneutrale Kernkraft wieder zu reaktivieren in Deutschland.
Wie was war die Reaktion?
Und die Reaktion war ehrlicherweise ziemlich enttäuschend, denn von den Aktivisten, die sich dort festgeklebt haben, wollte mir dazu niemand eine Antwort geben und das fand ich dann ehrlicherweise ein bisschen traurig. Also wenn ich mich für ein politisches Anliegen schon an die Straße festklebe, dann erwarte ich eigentlich auch, dass man da entsprechend argumentieren kann.
Ja, die gute Nachricht ist, wir haben auch einen dieser Klimaaktivisten hier. Der ist ja nur nicht festgeklebt, aber läuft, glaube ich, auch nicht weg die nächsten 30 Minuten, Herr Merz. Sie sind ja auch einer der Sprecher eben der letzten Generation und auch befugt zu sprechen über Ihre Ziele. Warum? Also warum kleben Sie sich auf die Straßen? Warum beschmieren Sie das Brandenburger Tor? Was soll das? Was ist das Ziel?
Ja, wir können da gerne drüber sprechen, über unsere Aktionsformen, was da zielführend ist oder was nicht. Aber wir müssen auch mal sehen, wir reden jetzt seit 2 Jahren immer wieder über diese Formen, was erlaubt ist, was angeblich nicht erlaubt ist, wer oder welche Pflicht hat. Aber das, worum es eigentlich geht und wo ja uns auch mit den Aktionen drum geht, ist, dass wir eine Regierung bekommen, die die Verfassung achtet und angemessenen Klimaschutz umsetzt. Also jetzt gerade, wie die Regierung gerade regiert, halten wir weiter auf eine 3-Grad-Welt zu, mit all den Folgen, die damit herkommen, also Massenmigration, Hitzewellen, Wasserknappheit und so weiter. Und uns geht es nicht um die Aktionsform. Wir würden gerne auch was anderes machen, was angenehmer ist, was irgendwie besser ankommt. Aber wir brauchen einfach was durchdringt, wo wir dieses Anliegen durchsetzen können, dass wir halt eine Regierung bekommen, die unsere Lebensgrundlagen schützt.
Herr Winkel, würden Sie sich zum Protestieren auf die Straße kleben?
Nee, würde ich nicht machen. Und ich habe ganz am Anfang, als die letzte Generation angefangen hat, so vor 1-2 Jahren mal in einem Interview gesagt, es gibt keine politische Organisation, die dem Klimaschutz so sehr schadet wie die letzte Generation. Warum? Weil sie eben die gesellschaftliche Akzeptanz komplett auf die Probe stellt. Und da gab es vor kurzem auch mal eine demoskopische Erhebung dazu, wie sich eigentlich die gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutz verändert hat.
Der Deutschland, leider 85% der Bevölkerung sagen, genau. Halten das für nicht gerechtfertigt, diese Art und Weise.
Genau, und das ist eben das Problem, was die letzte Generation, glaube ich, billigend in Kauf nimmt, dass sie durch ihre Aktionen die Leute eher verschreckt, die Leute verstört. Es geht den Leuten wahnsinnig auf die Nerven. Und insofern erreichen sie mit ihren Aktionsformen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen oder zumindest vorgeben zu wollen. Denn ich glaube ehrlich gesagt, sowohl bei der letzten Generation, aber ehrlicherweise auch bei anderen im politischen Umfeld geht es mehr um Klimamarketing, um einen guten Medienauftritt, um eine gute Medienpräsenz, muss man ja auch sagen, erreichen sie ja auch sehr gut. Also Hut ab
ja,
dazu,
aber im Inhalt
ist es dann doch sehr dürftig. Und
also machen Sie nur Klimamarketing, Herr Merz?
Darf ich da drauf eingehen? Also bitte. Mit den Umfragen, das ist tatsächlich sehr, gibt es sehr unterschiedliche Umfragen. Das kommt auch immer darauf an, wie die Frage gestellt wird. Und tatsächlich, was aber klar ist, dass die Menschen unterscheiden können zwischen Botschaft und Bote. Also Es stimmt, dass es immer wieder Umfragen gibt, wo Menschen auch die Mehrheit unsere Aktion als störend empfinden, was ja auch dazugehört, muss man sagen, zu einem Protest, der ist störend, ja, der ist erstmal, muss erstmal aufrütteln. Aber auf der anderen Seite können die Menschen auch unterscheiden und die Mehrheit der Deutschen ist weiterhin in Deutschland für Klimaschutz. Und das ist auch dafür, dass die Regierung mehr Klimaschutz umsetzt. Und darum geht's uns ja. Uns geht's ja nicht darum primär, dass die Leute uns toll finden, sondern wir sind ja nur der Weckruf, der darauf hinweist, hier lief grundsätzlich was falsch. Und die Mehrheit für Klimaschutz, die ist da. Das heißt, die Regierung könnte ihrer Pflicht nachkommen und diesen Klimaschutz umsetzen.
Ja, sie arbeiten, glaube ich, tatkräftig daran, dass aus der Mehrheit eine Minderheit wird. Und diese
Umfragen. Das ist nicht die Rolle von unserem Protest.
Diese Umfragen kommen, glaube ich,
die Mehrheiten, die muss ja auch die Regierung, die Mehrheiten generieren. Also die Mehrheiten für Klimaschutz an sich sind da. Und das ist dann eine Aufgabe der Regierung, diese Mehrheiten abzuholen, einen Plan vorzustellen, eine Vision zu entwerfen, die die Menschen mitnimmt, um damit dann auch diese Politik umzusetzen. Und wir sind ja nur der Weckruf. Wir sind ja, Sie müssen sich ja vorstellen, es ist eine sehr besondere Situation, in der wir uns befinden, wo die Regierung nachweislich die Verfassung bricht. Das haben jetzt im September haben das 60 VerfassungsrechtlerInnen auch nochmal in einem offenen Brief an die Regierung adressiert, haben gesagt, ja, die letzte Generation hat recht, wenn sie sagt, Regierung bricht die Verfassung, weil es gibt diese Verpflichtung der Regierung, unsere Zukunft zu schützen nach Artikel 20 im Grundgesetz. Und dazu gehört auch eben die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu erhalten. Und das heißt auch in der Praxis ein Klimaschutzgesetz mit klaren Richtlinien, mit klaren Zielen, die auch evaluiert werden. Und gerade jetzt im August gab es ja einen Expertenrat, der wieder gesagt hat, ja, die Regierung tut leider nicht diese Ziele einhalten und selbst die Ziele, die sie sich gesteckt hat, sind nicht ausreichend. Und insofern sagen diese 60 VerfassungsrechtlerInnen, wo auch eine Frau, eine Dame vom Verfassungsgericht dabei war, ehemalige, sagen, ja, die Regierung bricht in dem Sinn die Verfassung. Und das ist ja eine sehr besondere Situation, wo wir uns empfinden. Ja, vor 10 Jahren war Klimakrise ja auch schon aktuell. Aber da, wenn sie angefangen hätten, auf die Straße Leute zu finden, die sie auf die Straße kleben, da hätte ich auch gesagt, ja, ihr habt doch einen Vogel. Ja, damals haben wir noch viel andere Möglichkeiten gehabt. Und ich mache ja auch Solarenergie seit dieser Zeit. Das wäre eigentlich der Weg gewesen. Aber jetzt ist halt so knapp, dass auch solche Mittel einfach nötig sind, um dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir dann als Gesellschaft uns umentscheiden können und in eine andere Richtung gehen können.
Ich glaube, das Bewusstsein ist da. Ich glaube nur nicht, dass sie der Weckruf sind, sondern sie schläfern sozusagen das deutsche Empfinden für die Notwendigkeit für klugen Klimaschutz. Schränken sie eher ein mit ihrer Aktion.
Woran machen deswegen, sie das fest?
Ja, das sieht man eben an den Umfragen, dass die Menschen sagen, naja, mit dieser Form vom Klimaschutz wollen wir einfach nichts zu tun haben. Und dadurch, dass sie den Menschen so sehr auf die Nerven gehen, schaden sie am Ende des Tages dem Anliegen, das sie vorgeben, voranbringen zu wollen. Und insofern ist es, glaube ich, am Ende des Tages gutes Klimamarketing, aber schlechter Klimaschutz.
Wenn ich mich einmal einmischen darf, Herr Merz, wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, glaube ich, dass Sie im Ergebnis zumindest was Ähnliches wollen, nämlich Klimaschutz und die Art und Weise eben das ist, wo sich Ihre Ansichten unterscheiden. Was ich mich frage, Herr Merz, dass es ja in der Politik und auch bei Protesten, glaube ich zumindest, Mehrheiten braucht, um Menschen zu einer Veränderung zu bewegen. Und es gibt verschiedene Umfragen, wo es manche zumindest zu dem Ergebnis kommen, dass es keine Mehrheiten für die Art und Weise Ihres Protests gibt. Deshalb stelle ich mir die Frage, muss man nicht was machen, um Mehrheiten zu überzeugen, um Mehrheiten zu verändern?
Ja, durchaus. Also natürlich braucht es Mehrheiten, ne? Und das ist aber dieses grundsätzliche Missverständnis. Das ist ja nicht unsere Rolle. Wie gesagt, wir sind nur die Protestbewegung. Wir zeigen nur auf, was gerade schiefläuft, dass die Regierung die Verfassung bricht, wie prekär die Situation ist, in der wir uns befinden, von der die WissenschaftlerInnen halt über Jahrzehnte jetzt gewarnt haben, aber die einfach nicht gehört wurden. Das ist nur unsere Rolle, dass wir das bewusst machen und diese Mehrheiten generieren. Das müssen dann politische Parteien, das müssen andere zivilgesellschaftliche Akteure. Ich würde da auch gerne Teil davon sein, von diesen Mehrheiten generieren und diesen umsetzen, was ich ja auch in meinem Beruf mache. Naja, in meinem Beruf mache ich das ja zum Beispiel, aber ich habe halt gemerkt, es reicht nicht. Diese Rahmenbedingungen werden gerade nicht geschaffen. Und um das aufzuzeigen, sehe ich es gerade am effizientesten, am wirksamsten, auf die Straße zu gehen und bewusst zu machen, hey Leute, hier läuft grundsätzlich was falsch. Und das ist die Rolle, die wir haben. Das ist
aber
nicht
eine
bequem,
Demokratie
das ist störend.
Eine Demokratie funktioniert ein bisschen anders, ehrlich gesagt.
Würde ich nicht sagen. Also bei Fridays for Future zum Beispiel hat sie am Anfang, haben sich auch alle aufgeregt, haben gesagt, die sollen mal schön in die Schule gehen. Mittlerweile sind die etabliert. Und zum Beispiel Demokratie und Rechtsstaat wurde in ganz vielen Fällen immer auch durch solche Aktionen von zivilem Ungehorsam errungen, dass Menschen auf die Straße gehen und friedlich für was einstehen, was gerade passieren muss, weil ein großes Unrecht da ist.
der Protest.
Also es ist Teil von Demokratie, dass Menschen auf die Straße gehen.
Man kann, glaube ich, lange drüber streiten, ob der Protest friedlich ist, aber nicht. Aber ich will zum Thema Demokratie, die Sie so hoch einschätzen, einfach sagen, dass die Entscheidungsfindung in der Demokratie eben in einem Parlament funktioniert. Und in dem Parlament sitzen Frauen und Männer, die von der Bevölkerung gewählt worden sind in einer freien, geheimen Wahl. Und wenn man jetzt sagt, naja, das geht mir alles irgendwie nicht schnell genug oder das nervt mich oder ich will nicht in eine politische Partei eintreten, ist alles zu stressig, kann ich alles verstehen. Aber dann zu sagen, und jetzt breche ich dann das Recht, das für alle gilt, weil das ist nun mal der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist eben unpolitisch und es gibt keinen Bonus oder einen Malus wegen irgendeiner politischen Gesinnung. Und dann kann man nicht einfach sagen, wegen meinem politischen Inhalt stelle ich mich jetzt über das Gesetz und muss mich da jetzt nicht mehr dran halten. Also ich finde, die Ausrede ist dann ein bisschen billig. In der Demokratie geht es tatsächlich darum, das ist wahnsinnig anstrengend, das mache ich ja jeden Tag in der Partei, Mehrheiten zu finden, zu argumentieren. Mhm. Und dann ist es ein bisschen denkfaul zu sagen, ja gut, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, deswegen beschmiere ich jetzt das Brandenburger Tor. Und insofern halte ich dann tatsächlich das für eine etwas dünne Herangehensweise.
Politik ist also nichts für Sie, Herr Merz, keine Alternative?
Ja, also ich finde, das ist also an zwei Stellen schlecht dargestellt. Also wir sagen ja nicht, es ist uns zu langsam oder zu träge und wir machen das jetzt einfach so. Und es ist auch nicht, dass wir da unsere eigenen Ziele durchsetzen, dass wir sagen, wir sehen das unsere Ziele und die müssen jetzt passieren, sondern es geht ja darum, dass wir als Menschheit überhaupt eine Zukunft haben. Es geht ja um unsere Lebensgrundlagen. Das ist das, was im Bericht von dem Weltklimarat drin steht, jetzt ganz aktuell, dass wir, die sagen, mittlerweile dieses Jahrzehnt. Ne, früher war immer die Rede von die nächsten Jahrzehnte und wir haben noch so und so viel Zeit. Die reden von diesem Jahrzehnt, was uns noch bleibt, um die Lebensgrundlage für die nächsten Generationen zu schützen. Und wenn dann die Regierung trotzdem weiterhin eine Politik macht, ne, die uns in eine Welt führt, wo diese Katastrophen immer mehr zunehmen, wo dann diese klimatischen Kipppunkte einsetzen, dass wir irgendwann eben nicht mehr zurückkommen, dann kann ich doch nicht einfach das irgendwie akzeptieren oder sagen, na ja, dann mache ich jetzt halt meinen Solarjob weiter, sondern ich muss ja irgendwie dem Gehör verschaffen, was gerade auf dem Spiel steht.
Und geht das auf Ihre Weise schneller als in der Politik, Herr Merz? Weil die Zeit drängt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich will nur nachvollziehen, was Sie dazu bewegt, anders als Herrn Winkel eben nicht in die Politik zu gehen, sondern sich auf die Straße zu kleben.
Ja.
Also welchen Vorteil Sie da sehen, welchen zeitlichen auch.
Ja, naja, ich glaube, dass es gerade da hängt, an diesem Bewusstsein, dass halt die Mehrheit der Gesellschaft immer noch leicht verdrängt, wie viel auf dem Spiel steht. Also, dass uns wirklich dieses kurze Zeitfenster bleibt und dass wirklich unsere kompletten Lebensgrundlagen dabei vor die Hunde gehen können. Also, dass wir die Mehrheit der Menschheit das dann nicht überleben wird. Und auch bei den PolitikerInnen, ist gar keine Grundsatzkritik. Ich glaube schon auch, dass sie da alle sehr harte Arbeit machen und dass es auch ein großer Prozess des Ringens ist. Also da und dort, wo ich beruflich auch mit politischen Prozessen immer wieder zu tun habe, sehe ich das ja. Also das möchte ich überhaupt nicht geringschätzen. Aber dass auch bei den PolitikerInnen da auch dieses Bewusstsein noch nicht nötig, so wie es in der Wissenschaft halt klar ist, durchgedrungen ist. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass nicht nötige Entscheidungen getroffen werden. Und ich würde vielleicht gerne mal die Frage zurückgeben an Sie, Herr Winkel, wenn Sie sagen, also demokratische Prozesse und Parlament, das ist ja wichtig, wir wollen das ja nicht aushebeln, ne? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, Parlament muss weg oder so. Wir wollen dem nur eine andere Geschwindigkeit geben. Aber mal umgedreht, wenn wir sagen, naja, wir setzen uns alle schön brav hin, keiner geht auf die Straße, wir gehen einfach davon aus, die Regierung hat es schon im Griff, macht so entwickelt einen Plan. Momentan sieht es aber nicht danach aus. Ja, wir rasen dann in diese Klimakipppunkte rein und haben dann irgendwann in 2050 oder 2070 gibt es eine Studie, eine Welt, wo die Hälfte der Menschheit, die jetzt lebt, dann da nicht mehr leben kann. Also in weiten Teilen Afrikas und Brasilien und so weiter. Gibt es eine Studie von der Academy of Science über die Human Niche, nennen die das. Also wenn die Hälfte der Bevölkerung der Welt kein Zuhause mehr hat und dann auf der Flucht, können Sie sich ja überlegen, wie viele dann da sterben, wie viele irgendwo ankommen. Wenn wir das in Kauf nehmen, aber dann sagen, naja gut, aber dafür haben wir unsere demokratischen Prozesse gewahrt, ne, und niemand ist auf die Straße gegangen, hat andere Leute gestört, wäre das dann ein moralisch gutes Ergebnis für Sie?
Jeder kann auf die Straße gehen und jeder kann demonstrieren, aber es bringt, also Sie sagen gerade, wir wollen die Geschwindigkeit erhöhen beim Klimaschutz, aber Sie verlangsamen sie ja durch Ihre Protestformen. Also Sie reduzieren den Klimaschutz in Deutschland durch ihre Protestform.
Ja, das ist ja eine These, oder?
Demokratie funktioniert durch Wahlen. Also es gibt viele gute politische Anliegen. Es gibt den Klimaschutz, wir führen gerade eine Migrationsdebatte, wir bräuchten eine größere Bildungsdebatte, wir können Nachhaltigkeit auch mal finanziell, ökonomisch diskutieren. Es gibt tausende Anliegen, die man politisch diskutieren kann.
Und wenn man eben sagt, kann schon, Herr Winkel, den Eindruck gewinnen, dass es zu langsam vorangeht in der Politik? Oder sind Sie zufrieden mit dem Tempo? Ich meine, Sie sind auch noch jung.
Im Gegenteil. Und also wenn wir jetzt sozusagen weg von der Protestform kommen und hin zum Inhalt. Ja, wie schaffen wir denn guten Klimaschutz?
Ich habe den Eindruck, das auf der Art der Protestform finden Sie heute nicht überein. Vielleicht.
Ja, ich glaube da wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir jetzt zum Inhalt kommen, dann würde ich sagen, geht es mir viel zu langsam. Und das verstehe ich ja dann eben auch nicht bei der Grünen Partei, bei Fridays for Future, aber auch bei der letzten Generation, wo es ja auch viele Überschneidungen gibt. Dass sie eben am Ende des Tages sagen, ja, wir sind für die Erneuerbaren, ja, das sind wir auch. Aber ich bin beispielsweise dafür, dass man das kombiniert mit der klimaneutralen Kernkraft, um so eben viel schneller von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Und jetzt sagen die Grünen, nee, uns ist aber wichtiger, dass sozusagen der Jugendtraum von Jürgen Trittin erfüllt wird, aus der Kernkraft auszusteigen. Okay, ist eine politische Priorisierung, verstehe ich nicht, aber ist eine. Aber so wie ich jetzt jedenfalls die letzte Generation verstanden habe, soll ja weder Kernkraft noch Kohle noch Gas, also gar keine Grundlastfähigkeit mehr sichergestellt werden. Und dann ist ja die Folge die Deindustrialisierung dieses Landes. Das heißt, industrielle Prozesse werden ins Ausland verschoben, dort zu viel schlechteren Umweltstandards durchgeführt. Und am Ende des Tages ist Deutschland deindustrialisiert und wir haben weltweit eine schlechtere CO2-Bilanz. Und deswegen ist das so mein inhaltlicher Punkt. Also auf der einen Seite verstehe ich nicht eure Aktion.
Was entgegnen Sie denn?
Aber ich verstehe es eben auch im Inhalt nicht.
Also brauchen wir doch noch wieder die Kernkraft.
Genau, ich sehe jetzt da zwei Punkte. Das erste, wo ich gerne drauf angehen möchte, weil das immer wieder kommt, wo Sie sagen, naja, Klimaschutz ist ein Anliegen, dann haben wir die Flüchtlingsgeschichten, dann haben wir Migration. Das ist ein sehr gefährliches Narrativ, wenn wir Klimakrise als ein weiteres Problem unter vielen nehmen. Weil die Klimakrise ist die Bühne, auf der alles andere stattfinden kann. Also wenn wir das mit dem Klima nicht hinbekommen, dann haben wir keine Lebensgrundlagen, dann haben wir in Zukunft keinen Rechtsstaat.
Können Sie genauso über die Wirtschaft sagen?
Naja, mal ganz, ganz, ganz weit gedacht, eine Welt ohne Wirtschaft ist denkbar. Das gab es ja schon vor der Industrialisierung.
Genau, das ist ja Ihr Ziel.
Aber eine Welt ohne Klima ist, also ohne in einem Klima, in dem Menschen leben können, dann können Sie die Zivilisation abschaffen.
Ja, wir sehen hier was Gefährliches, nämlich, dass man die eigene politische Position über alle anderen stellt. Und dann sagt, deswegen ist jetzt die Verfassung außer Kraft gesetzt und deswegen können wir uns alles erlauben und brauchen uns nicht mehr an alle Regeln zu halten, die für alle anderen gelten. Das ist eben eine sehr, sehr gefährliche.
Sie schütteln mit dem Kopf, Herr Merz, sehen wir auf unserem
Monitor. Herr Winkel, ich sehe Ihren Sichtweise sehr gefährlich. Also sagen Sie wirklich, dass die Klimakrise genauso wichtig ist wie Industrie?
Ich sage, dass es viele wichtige Politikfelder gibt und der Klimawandel oder die Aufhaltung des Klimawandels ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber sehen Sie
dass wir ohne ein funktionierendes Klima als Menschen nicht existieren können auf dem Planeten?
Ja, natürlich. Aber Sie können auch sagen, Sie können es eben auch auf viele andere Politikfelder übertragen. Sie können sagen, ohne eine funktionierende Landwirtschaft, ohne eine funktionierende Wirtschaft im Generellen haben wir keine Zukunft. Also diese Überheblichkeit zu sagen, ich bestimme jetzt hier die Prioritätensetzung und alles andere interessiert mich nicht mehr, das ist halt eben irgendwie eine Arroganz, die habe ich jetzt in meinem politischen Dasein nicht gelernt. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich ja in der Partei im Gegensatz zu Ihnen auch mal mit anderen Meinungen auseinandersetzen und mich am Ende des Tages auch durchsetzen musste und mich eben nicht nur auf die Straße gesetzt habe und andere blockiert habe. Also Ihre Einstellung ist ein bisschen arrogant.
Okay, danke dafür. Ich kann durchaus Ihre Situation verstehen. Die ist natürlich viele Interessen balancieren müssen als Politiker. Aber ich kann trotzdem noch nicht glauben, dass Sie das nicht einsehen, dass das Klima nicht mein persönliches Steckenpferd ist, sondern dass es einfach die Lebensgrundlage ist, auf der wir als Menschen beruhen.
Also, aber dann kommen wir doch mal dazu, wie wir weiterkommen, inhaltlich.
Das finde ich auch ein guter Vorschlag. Lassen Sie uns doch noch mal nach
einen wichtigen Punkt möchte ich noch
anführen. Herr Merz, bitte.
Es ist nämlich, dass die Klimakrise, was ja auch besonders ist, dass sie nicht umkehrbar ist. Wenn wir in dieser 3-4 Grad drin sind, dann haben wir die Situation, dass nur noch sehr wenig Menschen auf diesem Planeten überhaupt überleben können.
Sie können natürlich CO2 auch
Wirtschaft
wieder reduzieren,
Bildung, ganz viele
wäre auch
Themen.
Eine spannende Technologie.
Ja, aber also das ist dann über Jahrtausende hinweg, ist dann erstmal das Klima so. Also so schnell kriegen sie das nicht wieder zurück. Und ganz viele andere Themen, da können wir halt auch kurzfristig umstellen, können wir bestimmte Sachen wieder ändern.
Ist einfach also die wichtig, Fähigkeit, das auch mitzudenken. Die Fähigkeit, Jahrtausende in die Zukunft zu schauen, habe ich im Gegensatz zu mir jetzt nicht. Das muss ich an der Stelle sagen. Aber wir können mal über die
Wissenschaft, Herr Winkel, das ist Wissenschaft.
Lassen Sie uns doch nochmal Lösungen finden,
genau,
auch bezogen
gerne.
Auf die Art des Protests. Das interessiert mich nämlich. Es ist ja jetzt klar geworden, Herr Winkel, dass was die letzte Generation macht, finden Sie gelinde gesagt doof. Und Herr Merz hält das für notwendig.
Ich finde es nicht doof, sondern kontraproduktiv.
Okay, kontraproduktiv. Und Herr Merz sagt, das könnte die Sache beschleunigen. Was mich jetzt aber interessiert, Herr Winkel, was wäre denn die bessere Protestalternative? Also was sollte die letzte Generation denn stattdessen machen, statt sich auf die Straße zu kleben?
Beispielsweise, das habe ich ja angeboten in Berlin, mit uns für Kernkraft demonstrieren. Ich habe das ja auf dem CDU-Bundesparteitag gemacht, wo wir eine Position durchgesetzt haben, dass sich die CDU jetzt wieder, also wie alle anderen Europäer auch, Klammer auf Klammer zu, wieder stärker der Kernkraft nähert, statt auf Kohle, auf Gas etc. zu setzen. Und dass wir eben ganz stark in Technologien entwickeln, die es eben ermöglichen, klimaneutral zu werden, aber eben Industrieland zu bleiben. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, über den auch viele Leute sich große Sorgen machen. Ich arbeite selber in einem Industrieunternehmen und sehe natürlich, was wir für riesige Probleme haben, auch mit den Energiepreisen, mit den Energiekosten. Und deswegen müssen wir eben schauen, dass wir die Energieversorgung auf Strom umstellen, klar. Also wir sagen, wir wollen den Straßenverkehr elektrifizieren, okay. Wir sagen, wir wollen das Heizen elektrifizieren, auch okay, finde ich gut. Aber müssen uns natürlich überlegen, wie schaffen wir das klimaneutral hinzubekommen? Denn nur ein E-Auto heißt ja nicht, dass es klimaneutral ist. Die spannende Frage ist ja, wo kommt der Strom her?
Herr Merz, wäre das nicht was für Sie? Also mit Protestschildern mit Herrn Winkel über die Straße zu gehen? So wie Fridays for Future das vielleicht macht?
Also wenn wir uns da auf die richtigen Themen einigen können, habe ich da grundsätzlich nichts dagegen.
Ist das Thema Kernkraft ein Thema, auf das Sie sich einigen können?
Naja, also das finde ich jetzt wieder so eine Nebelkerzendebatte. Herr Winkel, das mit der Kernkraft ist das jetzt durch. Da war doch auch Ihre Partei damals beteiligt mit dem Moratorium von der Frau Merkel und so.
Es ist eine sehr nationale Sichtweise zu sagen, die Kernkraftdebatte ist durch. Eine sehr nationale Sichtweise.
Aber eine nationale Sichtweise.
Naja, aber es ist doch jetzt beschlossen, jetzt da wieder zurückzurudern und das in den Raum
also
zu stellen.
Also ist Ihnen der Klimaschutz doch nicht so wichtig. Dann ist Ihnen der Klimaschutz ja doch nicht so wichtig.
Ich persönlich würde es mit der Kernkraft ein bisschen offener sehen. Ich glaube, da kann man viele Meinungen und Ansätze dazu haben. So. Auf der anderen Seite ist es aber kann es auch eine Ablenkung sein. Ja, die Kernkraft bringt ja nicht diese Transformation hin. Die Transformation muss ja hin sein zu erneuerbaren Energien. Das ist, was wir brauchen.
Eine Kombination,
das ist ja eine Grundsatztransformation. Wenn Sie an der Regierung sind und mit einer Kombination das durchsetzen, wäre ich da nicht grundsätzlich dagegen. Aber die
also
grundsätzliche Transformation
ein Ergebnis,
muss doch
mit dem ich Das ist schon mal ein Ergebnis, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann, dass die letzte Generation sozusagen mit uns sagt, mit der Kombination aus Erneuerbaren und Kernkraft können wir gut leben. Das ist ehrlicherweise, habe ich bisher noch nicht gehört, weder von der letzten Generation noch von Luisa Neubauer noch von den Grünen.
Sehen Sie, Handelsblatt und Green und Energy verbindet.
Insofern verbindet das Handelsblatt an der Stelle tatsächlich Werte. Hätte ich jetzt vorher nicht gedacht und deswegen finde ich das sehr cool, Ihre Position. Können wir gerne zusammen uns mal ein Konzept überlegen. Vielleicht im Handelsblatt, einen Gastbeitrag zusammen.
Das ist, wobei, da muss ich jetzt sagen, das ist mit der Kernkraft ist jetzt eher meine persönliche Meinung, dass ich das Thema offen sehe.
Aber Ihre persönliche
aber wie gesagt,
Meinung,
diese,
Herr Merz, interessiert mich auch zu der einen Frage nochmal, zu der Art des Protests, dass Sie nicht mit Schildern durch die Gegend gehen, sage ich jetzt mal so lapidar, sondern sich auf Straßen festkleben. Hat das einen Grund, dass Sie, ich sag mal so hart demonstrieren, also quasi zivilen Ungehorsam demonstrieren, weil all das andere nicht funktioniert hat, was zum Beispiel Fridays for Future gemacht hat? Also muss man bewusst nochmal, ich sag mal, mit dem Hammer einmal draufhauen, um dem Letzten klarzumachen, die Klimakrise ist wirklich ein großes Problem? Also wieso machen Sie so, wie Sie es tun? Das versuche ich ein bisschen nachzuvollziehen. Und es schwingt dann ja immer dieses Wort ziviler Ungehorsam durch die Gegenden. Ist es das?
Ja, genau. Also mit dem Hammer draufhauen hört sich jetzt ein bisschen brutal an. Uns ist wichtig zu sagen, dass wir das halt immer friedlich machen. Ne? Die Bilder, die dann durch die Medien geistern und die AutofahrerInnen werden genötigt, das hört sich sehr brutal an. Aber es ist erstmal einfach eine Versammlung, das ist auch durch Versammlungsfreiheit geschützt, die halt an einem Ort stattfindet, der
Sie
auch
anmelden, ehrlich
stört.
Juristisch betrachtet.
Ja, nicht zwingenderweise. Der an einem Ort stattfindet, wo es auch stört, und das gehört dazu. Und ja, das ist ziviler Ungehorsam, der einfach geschichtlich gesehen immer wieder zu Erfolg geführt hat. Ne? Also auch in der Bürgerrechtsbewegung in den USA zum Beispiel mit Martin Luther King damals. Martin Luther King ist jetzt für uns eine ganz tolle Figur. Die waren damals auch nicht alle so beliebt bei der Bevölkerung. Da gab es auch viele, die das nicht so toll fanden. Insofern ist es super wichtig, dass es friedlich bleibt, dass es ein Anliegen ist, was die ganze Bevölkerung betrifft, was ja jetzt nicht das Partikularinteresse von einer Gruppe ist. Und dann kann diese Art eben zu einem Aufsehen erregen, das auch dann helfen kann, dass die Gesellschaft zu einer besseren Entscheidung kommt. Aber die Entscheidung muss letztlich von der Gesellschaft gehen. Wir können das nicht aufzwingen. Wir wollen nur die Bühne schaffen, dass die Gesellschaft sich mit diesem Thema konfrontiert und eine Entscheidung trifft.
Also sich mit Martin Luther King zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen vermessen an der Stelle, aber beim Thema I Have a Dream, also ich hätte es mir vorher jedenfalls nicht erträumen können, dass wir heute da eine inhaltliche Annäherung finden, weil darum geht es am Ende des Tages eigentlich.
Mhm. Aber ist ziviler Ungehorsam nicht, ich glaube, Herr Merz hat nicht ganz Unrecht, weil die Grünen haben, glaube ich, auch damals mal so angefangen, oder? Vor vielen Jahren. Braucht es das nicht, um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen?
Na, ich glaube eben, dass Veränderungen durch, also das Versammlungsrecht, also es wird ja so getan, als ob man in Deutschland nicht demonstrieren dürfte. Also das Versammlungsrecht ist ja eins der offensten weltweit, wenn man es mal verfassungsrechtlich mit Europa
genau,
beispielsweise
vergleicht.
Genau, aber
wirkt es mehr, sich auf die Straße zu kleben, als mit einem Schild?
Ja, natürlich wirkt es mehr, das Recht zu brechen, das ist doch klar. Aber es bezweckt dann eben am Ende des Tages das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist. Also die Verärgerung der Leute und damit eben machen ganz viele Leute im Kopf zu beim Thema Klimaschutz. Deswegen sollte man das so nicht machen. Aber nochmal, um auf den spannenden Punkt von vorhin zurückzukommen, das finde ich eigentlich viel spannender als die ganzen Protestformen, wie wir uns jetzt inhaltlich weiterentwickeln in Deutschland. Wenn wir es tatsächlich schaffen, und das war ja eigentlich mein Ursprungspunkt, den ich Ihren Kollegen in Berlin auf der Straße gestellt hatte, wenn wir es wirklich schaffen sollten, dass wir gemeinsam als junge Union und letzte Generation für mehr Kernkraft in Deutschland demonstrieren und natürlich auch für mehr Erneuerbare in Deutschland demonstrieren, da wäre ich wirklich Feuer und Flamme dafür. Und deswegen, wenn wir das als Ergebnis mitnehmen könnten, dann wäre ich mehr als zufrieden.
Wie gesagt, ich bin mit dieser Sache mit Kernkraft nicht ganz so festgefahren, wie das an anderen Stellen vielleicht ist. Aber ich sehe Kernkraft nicht als die Lösung unserer Probleme, sondern die Transformation muss ja hingehen zu diesen Erneuerbaren. Dafür würde ich ja auch sofort auf die Straße gehen. Das ist ja auch, wo ich beruflich arbeite. Und das ist diese große Transformation, die wir brauchen. Ne? Dekarbonisierung, dass wir halt komplett alle Sektoren über Erneuerbare abdecken können.
Ja, das wird ja nicht funktionieren, Herr Merz.
Und das... Naja, da gibt es ja Studien dazu von verschiedenen Instituten, dass das durchaus machbar ist, dass es auch relativ schnell machbar ist, aber es braucht eben diesen Plan. Es braucht einen sozial gerechten Plan, wie man da hinkommt. Und der muss erklärt werden, der muss von der Regierung, der Bevölkerung erklärt werden, dass es eine besondere Situation ist, die uns jetzt auch allen was abverlangt, wo viele Dinge sich ändern werden. Aber dann ist es so durchaus auch möglich. Und jetzt nochmal zu Ihrer Sache mit der Industrie, dass dann da Sodom und Gomorra ist. Ja, klar,
das ist die Realität. Herr Merz. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern wenn Sie sich die Entwicklung der Industrie in Deutschland anschauen, dann muss jedem, der da objektiv drauf schaut, jetzt unabhängig von Parteipolitik oder politischer Gesinnung, dem muss da echt Angst und Bange werden.
Also das ist klar, dass Sie als CDU-Politiker die Industrie ganz oben hinstellen. Ist auch klar, dass Sie dann da direkt die Schwierigkeiten sehen, wenn irgendwie das Wachstum mal ein paar Prozent nach unten geht. Aber da ist es tatsächlich auch so.
Das Wachstum ein paar Prozent nach unten, das ist schon, muss man sich auch leisten können, so eine Aussage, Herr Merz.
Ja, das ist schlecht ausgedrückt vielleicht. Aber da möchte ich nochmal einbringen, diese Transformation, das ist ja nicht nur, also selbst wenn Sie jetzt sagen, naja, Menschenleben und so, ist für mich steht jetzt an zweiter Stelle und ich stelle mal die Industrie vorne hin.
Habe ich ja gar nicht gesagt.
Selbst dann, ja, so kommt es ein bisschen rüber. Selbst
ich glaube, Sie wollen es eher so hören.
Selbst dann gibt es auch wieder Forschungen dazu, wie zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaft, wo der Herr Präsident, Herr Fratscher, sagt, ich mir hier aufgeschrieben, weil ich das so toll fand, im Gegenteil, wir hätten langfristig mehr Wohlstand und Wachstum, wenn die Forderungen der letzten Generation nach entscheidendem Klimaschutz umgesetzt werden. Hat sich speziell auf unsere Forderung gesetzt.
Was konkret fordern Sie eigentlich, Herr Merz? Was, wenn Sie jetzt
ganz konkret
ans Parlament treten können, welche zwei, drei Maßnahmen soll Politik am besten heute Nachmittag noch umsetzen, aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz konkret erwarten wir, aber das ist eigentlich nicht unsere Erwartung wieder, sondern das ergibt sich einfach aus dem Sachstandsbericht des Weltklimarats, was jetzt passieren muss, dass Deutschland bis 2030 aus den Fossilen aussteigt. Das ist nicht was, was wir uns ausgedacht haben, sondern das muss einfach jetzt passieren. Da können Sie fragen, wen Sie wollen, auch in Klimawissenschaften, Herrn Rahmstorff.
Von mir Zustimmung. Von mir Zustimmung.
Sehen Sie die Zustimmung von der Regierung nicht?
Naja, mit der momentanen Regierung, die hat ja zuletzt die Klimasektorenziele aufgeweicht. Sektoren wie Gebäude und Verkehr erreichen ihre Ziele nicht. Der Expertenrat bestätigt das und Herr Scholz sagt, naja, nee, ich glaube, das läuft schon. Also irgendwas läuft da ganz grundsätzlich schief. Wir brauchen
Zustimmung
diesen Plan.
Von meiner Seite. Ja. Zustimmung.
Würden Sie auch so sehen? Dann wäre das würde mich dann mal an der Stelle interessieren. Also angenommen, Sie wären in der Regierung, vielleicht in der nächsten Regierung. Was wären denn Ihre Maßnahmen, um bis 2030 aus den Fossilen auszusteigen?
Also was wir brauchen, ist eben auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren und auf der anderen Seite, um die Volatilität der Erneuerbaren auszugleichen, die man ehrlicherweise auch nicht wegdiskutieren kann, weil sie ja nun mal wetterabhängig sind. Auf der anderen Seite brauchen wir eben eine Grundlastfähigkeit, denn der Bedarf an der Grundlast ändert sich ja nicht nach dem Ausbaugrad der Erneuerbaren. Also wenn Sie jetzt 1 Million Windräder oder 100.000 haben, produzieren beide exakt gleich viel, wenn der Wind nicht weht. Und insofern braucht man da einfach einen Ausgleich. Und der sollte dann am besten nicht mit fossilen Energien, also Kohle, Gas etc. betrieben werden, sondern der sollte über eine klimaneutrale Energiequelle erzielt werden. Und das ist in so einem Umfang nur die Kernkraft. Und wenn man momentan sich die Bundesregierung anschaut, also an der Stelle volle Zustimmung zu Herrn Merz, das ist wirklich ein Desaster, weil die Bundesregierung eben am Ende des Tages sagt, naja, wir schalten jetzt wieder die Kohlekraftwerke hoch. Da gab es gestern einen Beschluss im Bundeskabinett zu und verzichten dann auf die klimaneutrale Kernkraft. Also so einen Witz habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Wenn Sie sich europäisch, wenn Sie sich international mal umhören, die Leute schütteln nur noch mit dem Kopf über Deutschland. Gerade wenn Sie dann dazu noch die wirtschaftliche Entwicklung, die Energiekostenexplosion in Deutschland sehen, dann ist das ein Gemisch, was wirklich am Rande der Lächerlichkeit ist, muss man leider Gottes so hart sagen. Und insofern würde ich eben auf diese Kombination setzen, Hauptsache klimaneutral, aber eben auch, und das sehe ich dann, glaube ich, nochmal ein bisschen stärker als entsprechend grüne Politiker, wir brauchen eben auch einfach eine Grundlastfähigkeit für die deutsche Wirtschaft, weil das ist eben auch wichtig. Nachhaltigkeit ist auch was, eine ökonomische Dimension.
Und Sie, Herr Merz, was brauchen wir noch? Also bis 2030 keine fossilen Energien mehr. Was fordern Sie noch konkret?
Oh, also damit haben wir erstmal schon genug zu tun. Das ist ja erstmal nur ein Ziel. Das heißt, es muss ja dann runterdekliniert werden, was das für die einzelnen Sektoren heißt. Naja, da hängt dran die ganze Energiewende, ne, mit auf Solar und Wind umstellen. Und da möchte ich übrigens noch eine Sache aber erklären, also weil ich ja Ingenieur bin, mit diesen Sachen zu tun habe. Also diese Grundlastfähigkeit, die hat die Kernenergie schon, aber gerade dieses Abpuffern von Solar und Wind, das kann Kernkraft gerade sehr schlecht, weil die sehr stabil fahren muss. Das heißt, um abzupuffern im Stundenrhythmus, da braucht es eher Sachen wie Gaskraftwerke, die nicht ganz CO2-neutral sind, aber die können halt dieses Puffern oder halt in Zukunft dann Wasserstoffkraftwerke oder halt Batteriespeicher. Also das wirklich rein technisch gesehen, die Kombination jetzt Erneuerbare plus Kernkraft halt zum Abpuffern, das funktioniert einfach nicht.
Wenn Sie sich die neuere Generation von den Kernkraftwerken anschauen, die jetzt auch weltweit ausgerollt werden, also die kleinen Reaktoren, SMRs, habe ich neulich auch im Morning Briefing des Handelsblatts Dann schaffen Sie das schon. Und also ja, ich finde generell die deutsche Perspektive etwas eigenartig.
Aber lassen Sie uns die Atomkraftdiskussion doch nochmal auf eine weitere Folge verschieben. Ich nämlich noch zum Schluss besprechen möchte, ist, wie wir vielleicht richtig oder falsch mit der letzten Generation umgehen. Und Herr Winkel, Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz, der hat mal über die letzte Generation gesagt, das sind keine Klimaaktivisten, sondern kriminelle Straftäter. Nun sind Sie der Jurist hier in der Runde. Hat Herr Merz, also Friedrich, recht?
Also natürlich sind es Straftäter. Das ist ja keine politische Meinung von Friedrich Merz, sondern das ist ja einfach die Rechtslage vom Strafgesetzbuch. Inwiefern es jetzt weiterhilft, da so draufzuhauen, weiß ich nicht. Also ich finde so eine Diskussion Wie heute finde ich eigentlich viel spannender und deswegen komme ich gerne auf das Angebot zurück, nochmal über die Kernkraft in einer anderen Folge zu diskutieren, gerne auch mit der letzten Generation, aber natürlich auch gerne mit den Grünen. Und insofern sind sie wahrscheinlich beides, sowohl Aktivisten als auch Straftäter.
Was sind Sie, Herr Merz, kriminell oder Aktivist oder beides?
Das ist interessant, dass das sofort so geschlussfolgert wird. Das ist
tatsächlich
überhaupt nicht. Ja, genau. Genau, Sie fragen nur. Tatsächlich gibt es bisher in den Urteilen eine ganze Bandbreite. Ja? Das härteste war jetzt vor kurzem 8 Monate Gefängnis ohne Bewährung für 3 Blockaden, was ja schon sehr extrem ist. Auf der anderen Seite gab es aber auch schon mehrere Freisprüche für diese Aktion in Bezug auf Versammlungsfreiheit und Angemessenheit und Nichtverwerflichkeit der Nötigung. Also das ist noch nicht ausdiskutiert. Das muss jetzt an die höheren Instanzen gehen. Da muss ich dann das erst feststellen. Also dieser Schluss, dass alles, was wir tun, sofort auch kriminell ist, das müssen ja die Gerichte entscheiden. Das müssen höhere Instanzen letztlich entscheiden.
Aber da fühlen Sie sich, als ob Sie gegen Straftaten verstoßen, wenn Sie da auf Straftaten... Also ich will mich nur in Ihre Lebenslage hineinversetzen.
Ja. Ich fühle mich so, dass ich gegen geltendes Recht gegen geltende Regeln verstoße. Aber auf eine gezielte Art und Weise. Also ich überlege mir das gut, wo und wie und in welchem Kontext, gegen welche Regeln ich verstoße, was dabei auf dem Spiel steht. Aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich gegen Recht verstößt, sondern dass wir eben gerade ein viel größeres Unrecht haben, in dem wir leben, von Seiten der Regierung, von dem, was eben gerade fehlt an Sicherung unserer Zukunft, dass diese Regelübertritte, die ich mir da sozusagen in dem Moment dann erlaube, gerechtfertigt sind oder
das ist natürlich eine sehr gefährliche Herangehensweise.
Heiligt der Zweck also nicht die Mittel, Herr Winkel?
Nee, natürlich nicht. Also wenn jetzt jeder für sich selber definiert, was ist Recht und was nicht und wann darf ich mit welcher Protestform auch immer mal über die Regeln, die für alle gelten, hinwegtreten, dann ist das eben nichts anderes als die Missachtung der Demokratie. Weil die Demokratie ist nun mal, wie ich am Anfang gesagt habe, für alle gleich. Jeder ist vor dem Gesetz gleich, unabhängig des Ansehens seiner Person oder politischen Gesinnung. Und wenn jetzt einzelne Gruppen anfangen in Deutschland zu sagen, ja gut, also eigentlich bin ich ja schon im Recht, auch wenn im Gesetz was anderes steht, dann haben wir eben insgesamt echt ein ziemliches Problem.
Ja,
und deswegen
da
ist das schon eine gefährliche Herangehensweise.
Da kommen wir wieder in die Diskussion von vorhin. Wie gesagt, das ist nicht unser Interesse und es sind auch nicht irgendwelche Regeln, und die wir irgendwie brechen. Da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Aber es ist noch nicht ausdiskutiert. Zum Beispiel Matthias Jahn vom Oberlandesgericht Frankfurt hat auch vor kurzem gesagt, dass die Urteile, die jetzt gerade gesprochen werden, aus seiner Sicht so nicht haltbar sind. Und dass die, wenn zum Beispiel diese Versammlungsfreiheit gar nicht berücksichtigt wird im Urteilsspruch, dass das aus seiner Sicht in den höheren Instanzen gar nicht statthalten wird.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Was würden Sie denn machen, wenn ich mich mit einer Gruppe von Parteifreunden beispielsweise vor Ihre Haustür setzen würde und Sie einfach blockiere, weil wir sagen, die letzte Generation beachtet die Zukunft der Industrie nicht ausreichend? Was würden Sie dann machen? Da würden Sie da wahrscheinlich auch die Polizei rufen, oder nicht? Und fänden Sie das dann okay? Also wenn ich jetzt sage, naja, also die Zukunft der Industrie, 6 Millionen Arbeitsplätze, viele mittelbare Folgen sind auch wichtig. Und deswegen blockieren wir jetzt mal die Privatwohnung beispielsweise von Ihnen. Würden Sie dann die Polizei rufen oder würden Sie sagen, ja, nee, das ist jetzt auch okay? Wahrscheinlich würden Sie auch die Polizei rufen, oder nicht?
Ich denke, ich würde erst, also zu einer ganz konkreten Situation würde ich erstmal mit Ihnen sprechen und schauen, was Sie möchten und in eine Diskussion kommen, so wie Sie das damals gemacht haben.
Und wenn Sie einen dringenden Termin haben, wie viele Leute, die im Stau stehen und zur Arbeit müssen, was würden Sie dann machen? Fänden Sie es dann immer noch in Ordnung?
Naja, wie gesagt, das Anliegen ist ein ganz anderes. Sie drehen das jetzt so, wie es Ihnen halt passt, so in Bezug auf Industrie und irgendwelche Partner.
Aber deshalb dürfen Sie antworten, Herr Merz. Deshalb sind Sie hier, um zu reagieren.
Die Situation ist so absurd, ich kann mir das gerade schwer vorstellen.
Die Situation ist genauso absurd, wie wenn Sie sich auf eine Straße festkleben und ein Rettungswagen steht im Stau. Das ist genauso eine absurde Situation. Also ich finde es insofern ein
Naja, wenn Sie für ein Anliegen, das mit der Zukunft unserer Menschheit zu tun hat, vor meiner Straße blockieren würden, dann hätte ich erstmal Respekt für Sie.
Okay. Also dann doch nicht so schlimm.
Wir können ja noch mal drüber nachdenken und ich glaube, wir könnten noch weitere 40 Minuten diskutieren. Ich glaube, dann würden wir überziehen, wie Thomas Gottschalk früher. Ich habe noch eine Abschlussfrage für Sie beiden, Herr Winkel und Herr Merz. Nun gab es ja erste Annäherungsversuche, aber ich habe auch ein, zwei Bereiche gesehen, wo Sie noch kilometerweit auseinander sind. Herr Winkel, halten Sie es für möglich, dass Politik und letzte Generation eines Tages doch noch Seite an Seite für Klimaschutz streiten?
Ja, auf jeden Fall. Das hat man ja heute festgestellt. Und insofern fand ich das heute echt erfrischend. Bei mir geht es eben beim Thema Klimaschutz ganz stumpf darum, CO2 reduzieren. Am besten im europäischen, am besten im internationalen Kontext. Und ich sehe eben, dass viele Länder da viel, viel weiter sind als wir, die eben sagen, technologieoffen, aber nicht als politische Phrase, sondern ganz konkret unterfüttert. Kernkraft, Kernfusion, CCU, CCS, können wir stundenlang drüber debattieren. Nicht heute, aber irgendwann gerne. Und deswegen, jeder, der CO2 reduzieren will für den Klimaschutz, der ist bei der Jungen Union jedenfalls herzlich willkommen.
Und Herr Merz, wie sehen Sie das? Wird es klappen, dass Sie in ein, zwei Monaten, Jahren mit Politik gemeinsam Seite an Seite, ich sag mal, kämpfen für mehr Klimaschutz?
Warum nicht? Wenn sich der Herr Winkel das vorstellen kann, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich finde es erstmal toll von Ihnen, das so explizit zu hören, dass Sie auch für Klimaneutralität auch bis 2030 da zu haben sind. Ich nehme Sie dann beim Wort, wenn Sie mal in Regierungsverantwortung sein sollten.
Gerne.
Und dann hören wir voneinander.
Gerne.
Ein letztes interessiert mich noch, Herr Merz. Was muss denn passieren, damit Sie nicht mehr auf die Straße sich festkleben, sondern quasi, ich sag mal, Ihrem restlichen Alltag wieder geregelt nachgehen?
Ja, also wenn wir so einen glaubhaften Plan von der Regierung mal hätten, ne, wie wir der Klimakrise da rauskommen und auch sozial gerechtes umsetzen und einen Plan haben, dass das auch dann so umgesetzt wird, das wäre doch das dann was, wo ich dann auch lieber wieder in der Umsetzung beteiligt wäre als Ingenieur für Solarenergie zum Beispiel. Und ich glaube, was mir nur halt einfach sehr wichtig ist, auch persönlich immer die Frage, die ich mir immer wieder stelle, man kann unsere Proteste auf viele Art und Weise sehen. Ich verstehe das super, wenn Leute das nicht verstehen und das kriminell sehen und sonst was. Aber ich glaube, die Frage, die wir uns halt immer persönlich stellen müssen, in dieser besonderen Zeit, wo wirklich unsere Existenz als Menschheit auf dem Spiel steht, Was tue ich da? Was ist meine Rolle, meine Aufgabe in dieser besonderen Zeit, wo es wirklich um die Zukunft unserer Menschheit geht?
Herr Winkel nickt zustimmend und ich nutze das zum Schlusswort, um Ihnen beiden herzlichen Dank zu sagen. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hier bei mir im Studio und der Sprecher der letzten Generation, Tobias Merz aus der Nähe von Freiburg im Streitgespräch. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Argumente und Ihre Zeit.
Danke, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank ebenfalls, hat Spaß gemacht, genau.
Wenn Sie noch mehr über Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit lesen wollen, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Unsere Homepage handelsblatt.com erscheint jetzt in einem komplett neuen Layout, damit Sie die wichtigsten Nachrichten noch schneller finden können. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com/mehrklima, dann können Sie das Handelsblatt 6 Wochen lang für nur 1 Euro testen. Den Link, den habe ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes gepackt. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.